Elemente, die unverzichtbaren Dinge, die nötig sind, um in dieser Spiritualität wirklich voranzukommen. Was muss man einhalten? Und habe mich dann an ein Seminar erinnert, was ich vor längerer Zeit mal gegeben habe, und habe das mal ein bisschen erforscht und dann diese beiden Seiten zusammengefasst. Wo also Texte aus dem Bhagavad Gita und aus der Bhagavad Gita als Belege gelten für ja, diesen unsterblichen Pfad des Yoga, der Verbindung mit Gott. Da, so sage ich, hier braucht keine Notizen zu machen, denn das ist jetzt sehr gut alles aufgetippt worden und dann kann man das haben. Und wir können es vielleicht so machen, ich würde gerne diese Seiten danach zu Regina geben, und wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr euch bei Regina melden und du machst vielleicht Fotokopien für wen auch immer der sie haben will. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ich sollte jetzt noch sagen zu unseren Gästen, die nicht regelmäßig, die zum ersten Mal bei einer Morgenvorlesung sind. Wir werden jetzt nicht den Sanskrit die ganze Zeit übersprechen, aber wir werden trotzdem die Urtexte im Sanskrit vorlesen, um den Eindruck der Heiligen Schrift so zu hören. Das ist sehr empfohlen in der Tradition, dass es hier zu den Ursprüngen geht. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des Karmas, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Erläuterung. Die spirituelle Seele erzeugt, wenn sie mit Materie in Berührung kommt, ein Knoten, der durchschnitten werden muss, wenn man von den Aktionen und Reaktionen des fruchtbringenden Tuns befreit werden will. Befreiung bedeutet, vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentalen Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch. Denn alle Taten des höchsten Herrn, seine Lilas, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende, spirituelle Taten, und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Fesselung. Befreiung von der Fessel der Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des hingebungsvollen Dienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollem Dienst überzogen werden, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. Dann wird Befreiung möglich. Selbst das reaktionbringende Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, Jnana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchen Karma und Jnana unabhängig, denn er allein kann nicht nur Befreiung vom bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. Deshalb muss sich jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht, der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn lobpreist, sich an ihn erinnert und ihn immer, ohne Unterlass, verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt waren, den Vorrang des Bhakti-Yoga zu predigen, folgten streng diesen Regeln, verfassten, zu unserem Nutzen, unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnlicher ausgerührter Schriften haben sie einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Einteilungen und Ordnungen des Lebens für alle offen ist. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asgatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Dieser Text leitet eine Serie von Texten ein, die aufeinanderfolgend den Vorgang des Krishna-Bewusstseins erläutern. Und es ist so, dass wir in unserem ursprünglichen Zustand als Teile Gottes, als Teile Krishnas erfüllt werden von grenzenloser Liebe. Liebe zu der Persönlichkeit Gottes. Nun, so wie wir unsere spirituelle Heimat verlassen und in die materielle Welt ziehen, wird unsere ursprüngliche Natur als spirituelle Seele bedeckt. Srila Prabhupada erklärt, oder das Bhagavatam erklärt hier, dass ein Knoten über unserem Herzen entsteht. Dort, wo einstmals Liebe zu Gott war, ist jetzt ein Knoten. Was ist dieser Knoten? Der Knoten heißt Ego. Nietzsche sagte einmal, überall folgt mir ein Hund namens Ego. Er hätte auch sagen können, also es ist gut so, aber er hätte auch sagen können, überall folgt mir ein Knoten namens Ego. Mit diesem Ego ist die Identität, ist eine Identität gemeint, die eine andere ist als unsere ursprüngliche. Unsere ursprüngliche ist es, sichtbaren Dinge, die nötig sind, um in dieser Spiritualität wirklich voranzukommen. Was muss man einhalten? Und habe mich dann an ein Seminar erinnert, was ich vor längerer Zeit mal gegeben habe, und habe das noch ein bisschen erforscht und dann diese beiden Seiten zusammengefasst, wo also Texte aus dem Bhagavad haben und aus der Bhagavad Gita als Belege gelten für ja, diesen unsterblichen Pfad des Yoga, der Verbindung mit Gott. Da, so sage ich, ihr braucht keine Notizen zu machen, denn das ist jetzt sehr gut alles aufgetippt worden und dann kann man das haben. Und wir können es vielleicht so machen, ich würde gerne diese Seiten danach zu Regina geben, und wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr euch bei Regina melden und du machst vielleicht Fotokopien für wen auch immer sehr so haben will. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ich sollte jetzt noch sagen zu unseren Gästen, die nicht regelmäßig, die zum ersten Mal bei einer Morgenvorlesung sind. Wir werden jetzt nicht den Sanskrit die ganze Zeit übersprechen, aber wir werden trotzdem die Urtexte im Sanskrit vorlesen, um den Eindruck der Heiligen Schrift so zu hören. Das ist sehr empfohlen in der Tradition, dass man zu den Ursprüngen geht. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des Karmas, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Erläuterung. Die spirituelle Seele erzeugt, wenn sie mit Materie in Berührung kommt, einen Knoten, der durchschnitten werden muss, wenn man von den Aktionen und Reaktionen des fruchtbringenden Tuns befreit werden will. Befreiung bedeutet, vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentalen Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch. Denn alle Taten des höchsten Herrn, seine Lilas, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende, spirituelle Taten, und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Fesselung. Befreiung von der Fessel der Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des hingebungsvollen Dienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollem Dienst überzogen werden, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. Dann wird Befreiung möglich. Selbst das reaktionbringende Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, Jnana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchen Karma und Jnana unabhängig, denn er allein kann nicht nur Befreiung vom bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. Deshalb muss sich jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht, der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn lobpreist, sich an ihn erinnert und ihn immer, ohne Unterlass, verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt waren, den Vorrang des Bhakti-Yoga zu predigen, folgten streng diesen Regeln, verfassten, zu unserem Nutzen, unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnlicher autoritativer Schriften haben sie einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Einteilung und Ordnung des Lebens für alle offen ist. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Askatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitaranga Sri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Dieser Text leitet eine Serie von Texten ein, die aufeinanderfolgend den Vorgang des Krishna-Bewusstseins erläutern. Es ist so, dass wir in unserem ursprünglichen Zustand als Teile Gottes, als Teile Krishnas erfüllt werden von grenzenloser Liebe. Liebe zu der Persönlichkeit Gottes. Nun, so wie wir unsere spirituelle Heimat verlassen und in die materielle Welt ziehen, wird unsere ursprüngliche Natur als spirituelle Seele bedeckt. Srila Prabhupada erklärt, oder das Bhagavatam erklärt hier, dass ein Knoten über unserem Herzen entsteht. Dort, wo einstmals Liebe zu Gott war, ist jetzt ein Knoten. Was ist dieser Knoten? Der Knoten heißt Ego. Nietzsche sagte einmal, überall folgt mir ein Hund namens Ego. Er hätte auch sagen können, also es ist gut so, aber er hätte auch sagen können, überall folgt mir ein Knoten namens Ego. Mit diesem Ego ist die Identität, ist eine Identität gemeint, die eine andere ist als unsere ursprüngliche. Unsere ursprüngliche ist es, als ein ewiger Diener oder Dienerin von Krishna zu sein und in einer liebevollen, ja einer ekstatischen liebevollen Beziehung mit ihm verbunden zu sein. Aber wenn dieses Ego auftritt, geben wir unsere Liebe zu anderen Dingen, zu anderen Personen auch, zu anderen, zu materiellen Objekten und so weiter. Das liegt daran, dass dies geschieht, also das geschieht durch dieses Ego, durch diese materielle Identifikation. Sieh mal, du kannst ja nur dich für den Besitzer eines Jaguar schnell ein Sportautos, ich kenne mich da nicht so gut aus, wenn wir ihn mal einen Jaguar schnell nennen, nicht? Du kannst ja nur, wenn du da als eine als der Besitzer auftrittst von diesem Wagen, du brauchst deswegen eine Identität. Eine Passportidentität, ich bin also Hamburger und so weiter und so fort. Ich besitze auch ein, das ist falsch, ich besitze kein Auto, aber ich fahre ein Auto. Und als wir dieses Auto bekamen, mit dem wir fahren, stellt sich die Frage, wer ist der Besitzer? Und ich sagte, ich möchte nicht einen solchen Anspruch erheben, weil es für unser eins gut ist, ein besitzloser, schweifender Mönch zu sein. Schweifender Mönch. Und da muss aber jemand als Besitzer auftreten, und das heißt einiges, man muss auch die Knöllchen bezahlen, die Parkrücken und so weiter. Es braucht eine Identität, die mit diesem Besitz umgeht und damit einen Bezug aufnimmt. So, in der materiellen Welt nehmen wir diese Identität an. Die sogenannte Ahankara oder falsche Ego. Wenn ihr euch mal Liebe zu Krishna mit der ursprünglichen Energie des Lebewesens vorstellt, also dann ist das falsche Ego wie eine Linse, die diese ursprüngliche Kraft, diese Sonnenkraft auf etwas ganz Bestimmtes richtet. Ihr könnt es mal versuchen, wenn jetzt das haben wir als Kinder in Hamburg immer gemacht, wenn die Sonne aufgeht und die Sonnenstrahlen kommen, dass man so eine Linse nimmt und dann diese Sonnenstrahlen die frei herum scheinen, konzentriert und richtet auf eine bestimmte, auf einen ganz spezifischen Ort. So ist auch das falsche Ego, das macht es. Unsere Liebe zu Krishna wird plötzlich gebündelt und auf eine ganz bestimmte Identität gerichtet. Ich bin Deutscher, ich bin Bosnierin, ich bin Professor, und dann kann man nur noch in dieser Identität denken, fühlen und wollen. Man wird dort glücklich und man leidet in der Identität des falschen Egos. In dem Augenblick jedoch, wo wir uns einfach davon lösen und unsere ursprüngliche Liebe zu Krishna wieder voll entfalten, haben wir keinen Bezug mehr zu den materiellen Dingen, die uns Glück oder Leid bringen. Und das ist die Philosophie der Vedas, dass man Anhaftung löst, dadurch, dass man zum Urzustand der Liebe zu Krishna zurückkommt. Nun, das ist eine schwierige Sache. Das ist nicht so einfach. Und dafür wird die Praxis des spirituellen Lebens empfohlen. Das Erste, was man tun sollte, wenn man auf diesen Weg geht, ist, dass man direkt über Krishna hört. Aus den Heiligen Schriften, von Sadhus, von Geweihten Gottes. Man sollte direkt über seine Herrlichkeiten hören. Immer wieder und immer wieder. Auf diese Weise kann der Geist dazu kommen, mehr über Krishna nachzudenken, als über das selbstbestimmte und egobestimmte materielle Leben. Vielleicht ist es ganz einfach. Durch dieses Hören wird ein Strom in Gang gesetzt. Ein Strom der Erinnerung. Manchmal fragen sich Devotees, warum es so wichtig ist, immer in den Heiligen Schriften zu lesen. Der Grund ist, damit du nachdenken kannst und dich erinnern kannst über Krishna, während du deine Tätigkeiten machst. Der Sinn und Zweck des all unserer spirituellen Übung ist, dass wir letztendlich immer an Krishna denken und ihn nie vergessen. Heute Morgen, als ich mich zum 10. Mal heute Morgen verneigt hatte, habe ich mir zum 10. Mal der Kopf runterging und dann der Schnuppkopf Kopf wieder hochkam, nicht? Habe ich mich erinnert daran. Ich mache das, um mich an Krishna zu erinnern. All diese Verbeugungen, all diese Versammlungen, all diese Aktivitäten, dieses Herumreisen, dieses Herumpredigen, dieses unermüdliche, rastlose spirituelle Leben ist dazu da, dass ich mich an Krishna erinnere. Dass ich mich hinsetzen kann und dann ganz in Krishna bin. Das ist der Sinn und Zweck, dass man hört. Nun, das Bhagavata weiß, dass die meisten von uns null Taste haben, um es in Reginas Sprache auszudrücken. Null Taste, also kein Geschmack haben am transzendentalen Thema. Wir haben das verlernt. Wir würden normalerweise hören, wie ist denn jetzt der Krieg der Serben gegen die Albanier in Kosovo? Ne? Könnt ihr mir vorstellen, dass Gogopadu das mit einem gewissen Interesse. Gogopadu ist mit seiner Frau aus Serbien verheiratet. Oder wir hören gerne, was hören die Leute? Ja, morgens alles, was Angst macht und was Entsetzen hervorbringt, nicht? Die Bild-Zeitung. Da ist eine bestimmte Art von Faszination für materielle Themen oder die Themen über Krishna zu hören, stellt das Bhagavatam fest. Wir sind ein bisschen andere Dinge gewöhnt einfach. Wie kann man jetzt den Geschmack erlangen, um an Krishna zu erinnern? Das mit Geschmack zu tun, das wird im nächsten Vers gesagt. Man soll solchen großen Seelen Dienst erweisen, die diesen Geschmack haben. Wenn man jenen Gottgeweihten dient, die völlig frei von allen Lastern sind, erweist man einen großen Dienst. Durch solches Dienen entwickelt man die Neigung, die Botschaften Vasudevas zu hören. Vasudev ist ein Name von Krishna, das bedeutet derjenige, der allgegenwärtig ist. Wenn wir Devotis Dienst erweisen, die diesen Geschmack haben, dann können wir das auch auf gewisse Weise gewinnen, diesen Geschmack. Der Sanskrit-Ausdruck Seva hat zwei Dinge, zwei Aussagen, die da mitschwingen. Seva wird normalerweise als Dienst übersetzt. Es bedeutet aber auch eine Beziehung herstellen. Viele von uns haben das gemerkt, wenn sie zum Beispiel nach Indien kamen und sich so ganz fehl am Platze fühlten. Einfach ein mittelschwerer Kulturschock, wenn sie den hatten. Wenn sie dann anfangen, an den heiligen Orten, wo sie waren, einen Dienst zu erweisen, fühlten sie sich plötzlich in der Atmosphäre drin. Oder kennt ihr das aus eurem Leben? Man kommt in eine Gruppe von Menschen hinein, vielleicht auf einer Versammlung, eine Geburtstagsfeier oder so. Und man fühlt sich nicht recht am Platz. Man fühlt sich wie fast ein Fremdkörper. Und nicht, ja? In den Partys dieser Welt sind das die Mauerblumen, Mauerblümchen. Nicht, die kommen nicht so rein in die Atmosphäre. Ich glaube, wir alle kennen das aus unserer Vergangenheit. Nicht? Wenn man dann einen Dienst erweisen würde, also ich mache den Boden sauber oder ich wasche die Plates ab, nicht, die Teller ab, ist man sofort, stellt man eine Beziehung zu den Menschen auf einer viel feineren Ebene hin. Also Dienst ist nicht nur aktiv etwas tun mit den Muskeln und mit dem Geist, sondern Dienst ist auch immer wieder, heißt immer wieder eine Beziehung herstellen. So, wenn jemand jetzt keinen Geschmack hat an dem spirituellen Thema, wie es sehr, sehr oft vorkommt, sollte er denjenigen einen Dienst erweisen, die einen solchen Geschmack haben, und durch diesen Dienst kriegt er eine Beziehung zu diesen Menschen und über diese Beziehung zu den Menschen dann eine Beziehung zu dem Thema. Ich finde das sehr, sehr schön. Goethe sagte einmal, der Dichterfürst und Naturwissenschaftler, sagte einmal, für den Menschen ist der Mensch noch immer das Interessanteste. Hat er, finde ich, schön ausgedrückt. Nicht? So kann man also ein Interesse oder eine Neigung entwickeln für das spirituelle Thema, indem man über einen Menschen oder über Menschen im Plural geht, die mit diesem Thema etwas zu tun haben. So. Jetzt kommt die dritte Stufe. Shrimata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Shabadrani Vidunoti Suritsatam. Wenn jetzt also jemand durch den Dienst an Gott geweihten eine Neigung entwickelt, über Krishna etwas zu hören, da passiert etwas sehr Entscheidendes. Wenn wir uns mit dem Thema Krishna, dem gottesbewussten Themen beschäftigen, wird das nur zünden sozusagen und in uns etwas verändern, wenn wir eine Neigung haben, ein tiefes Interesse. In den Sanskrit-Schriften heißt es, ein Mensch sollte hören mit aufgerecktem Hals wie ein Wild. Habt ihr schon mal ein Reh gesehen, wenn ihr spazieren gegangen seid? Die sind total, also da gibt es nur eins, hören, hören, hören oder auch schnüffeln bei denen, glaube ich, im Windwitter. Aber wenn das nicht geht, dann hören die Ohren sind ganz groß. So sollte man spirituelle Themen über Krishna hören. Nicht mit so wird dann nichts passieren im Herzen. Man muss die Neigung haben, das Interesse muss geweckt werden. Dazu eben, hatten wir eben gehört, muss der Kontakt da sein. Ist genauso. Angenommen, ich biete Brahman Gopal eine Linzertorte mit Schlagsahne. Das ist so ziemlich das Ausgefeilteste der Kochkunst, was es gibt. Wenn du keinen Hunger hast, wird dir diese wunderbare Zubereitung nicht sagen. Ach, Linzertorte, ich weiß nicht. Gibt's Pizza? Ohne ein tiefes Begierde zu haben, nützt dir die wunderbarste Speise nichts. Ohne ein Interesse an einem Menschen zum Beispiel zu haben, nützt dir der Kontakt mit dem Menschen gar nichts. Du findest vielleicht sogar einen Widerwillen gegenüber diesem Menschen. So, wenn man jedoch mit einer tiefen, das Sanskrit-Wort ist Lobha, einer tiefen Begierde über das transzendentale Thema hört, dann kommt das sofort zur Wirkung. Da passiert etwas in unserem Herzen. Sofort. Das wird in diesem Text ausgedrückt. Wenn man mit großer Neigung über Krishna hört, mit großem Interesse, interveniert, falls Sie dieses Wort schon kennen, sein Fremdwort heißt es, Krishna ergreift eine Initiative, macht etwas mit uns. Das wird hier erwähnt. Die Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, der Paramatma oder die Überseele im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Also jemand, der mit großem Interesse über Krishna hört, wird erfahren, wie zwei Arten von Strömen in seinem Herzen, die ständig strömen, beendet werden. Das sind Gedankenströme. Diese Gedankenströme gehen ins Sankalpa, dass man an Dinge anhaftet. Das muss ich haben. Das begehre ich. Also diese Wünsche, die wie Sod brennen, sind, nicht? Die brennen. Und auch die Abneigung. Das mache ich jetzt überhaupt nicht. Die Person mache ich überhaupt nicht. Hüha. Diese Situation mache ich überhaupt nicht. Diese Gedankenströme, die ja ständig in uns fließen, ständig haften wir wieder an etwas an und ständig entwickeln wir Abneigung gegen etwas, kommen zum Stillstand. Weil Krishna im Herzen, also der Paramatma, diese Gedankenströme beendet. Wir hören auf, materielle Wünsche zu hegen und wir hören auf, von unangenehmen Situationen beeinflusst zu werden. Gut, jetzt geht's weiter. Wir sind fast am Ende, also wir kommen jetzt zur Mitte dieses Vorgänges. Also wo sind wir? Wir haben erkannt, wir sollen hören über Krishna. Wir haben erkannt, wir haben kaum Geschmack dazu, weil unsere Aufmerksamkeit durch das falsche Ego ganz woanders hingerichtet ist. Aber wenn wir dann Kontakt haben mit großen Geweihten, wird unsere Aufmerksamkeit dorthin platziert, zu Krishna. Dann haben wir gehört, wie durch dieses Hören, was mit Interesse geschieht, mit Neigung, die Gedankenströme, die uns immer ablenken, beendet werden. Materielle Wünsche kommen zum Stillstand. Man will das nicht mehr. Man sagt, nein danke, das brauche ich nicht. Nein danke. Ein frohes Nein danke. Da dann hört man jetzt weiter, tut man diese beiden Dinge, wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört, also aus den Heiligen Schriften hört, und dem rein Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Also, wenn man diesen Vorgang weiter geduldig macht, ein demütiger Diener sei, der das Herz weiterhin läutert durch den Vorgang des Hörens, kommt man auf eine Ebene, wo man stetig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielfach geht es jungen Devotees so, dass sie sehr unstetig sind. Mal sind sie gut, ich will es jetzt mal wieder auf Hamburgerisch sagen, wenn man schon mal hier ist, mal sind sie gut drauf im spirituellen Leben. Und manchmal sind sie einfach nur noch, sagen wir mal, sind ihnen die grundlegendsten Dinge wohl theoretisch klar, aber sie empfinden das nicht. Also ganz abgekommen sozusagen von der spirituellen Praxis. Durch das ständige diesen Vorgang wird man zu kommen auf eine Ebene, wo man stetig ist, wo es nicht mehr ein Auf und Ab ist in unserem spirituellen Leben. Mal glücklich, spirituell Leben, mal zu Tode betrübt, mal diese Achterbahn. Psychologen haben sich aber beschäftigt mit religiösen Menschen aus unterschiedlichen Traditionen und haben sehr oft festgestellt, dass die Anfänger sehr oft in einer Achterbahn sind. Und dann können sie aber, wenn sie ihren spirituellen Vorgang richtig ausüben, auf eine Ebene kommen, wo sie stetiger sind, wo sie ein bisschen Ruhe bekommen im Geist. Manchmal neue Geweihte Krishnas wundern sich auch, dass manchmal scheinen sie noch mehr in der Achterbahn der Gefühle zu sein als vorher. Und man wundert sich, was ist los? Ist das richtig hier oder wo bin ich gelandet? Ist das normal? Ja, am Anfang war man vielleicht nicht so sensibel. Hatte mir so ein Tamabrother oder so eine Tamasister aus Hamburg, nicht? Die Unwissenheitsschwester aus Hamburg oder Unwissenheitsmensch. Man war ein bisschen, dann ging es so ein bisschen. Und durch das spirituelle Leben wird man plötzlich sehr sensibel. Ach, das sind so viele Dinge, an die man denkt und so viele neue Beziehungen. Man wird ganz richtig, man kriegt richtig ein kleines, dünnes Fell sozusagen. Und wenn man dann aber weiter macht und weiter Fortschritte macht, wird man total stetig, unerschütterlich, wie das Himalaya-Gebirge. Da kann mal eine schwere Windfront kommen. Regen dagegen gießen, das macht dem Himalaya-Gebirge überhaupt nichts. Gar nichts. Das ist die Stufe der Stetigkeit. Trotzdem, auch auf dieser Stufe, es heißt hier, es wird die leidvollen materiellen Eindrücke sind fast gänzlich vernichtet, noch nicht total. Weil noch immer auch auf dieser Stufe der Stetigkeit die Möglichkeit besteht, dass der junge Devoti durch ein schweres Fehlverhalten zu Fall kommt. Worum es hier geht, ist der Geschmack am materiellen Leben. Selbst wenn man stetig ist, kann es sein, dass man erschüttert wird durch besondere Umstände im Leben und dann doch wieder ein bisschen durcheinander gerät. Das kann sein, weil im Herzen noch die materiellen Anhaftung oder der Bezug zum materiellen Leben doch noch gegenwärtig ist. Das Beispiel, was gegeben wird, finde ich sehr, sehr treffend, ist eine Kerosinlampe. Du machst eine Kerosinlampe in einem Raum haben. Und selbst dann, wenn die Kerosinlampe entfernt ist, riecht es in diesem Raum doch immer nach Kerosin. Kennt ihr den Geruch von Kerosin? Es ist ein sehr aufdringlicher Geruch, ein sehr intensiver Geruch. Denn nur, wenn der einmal irgendwo ist, dann scheint er sich festzuhaken an den Dingen, an Stoffen, an Teppichen und so weiter und so fort. So ist es auch, wenn man schon spirituelle Fortschritte gemacht hat. Und selbst die, sagen wir mal, die materielle Tätigkeiten ganz aus seinem Leben entfernt hat, kann doch noch der Geschmack da sein. Ich möchte mal sehr konkret sein. Im spirituellen Leben halten wir vier regulierte Prinzipien ein. Wir haben keine, wir essen kein Fleisch, wir betreiben kein Glücksspiel und wir haben keine Sexualität außerhalb der Ehe, wenn es darum geht, Kinder zu erzeugen. Und was machen wir noch? Wir nehmen keine Drogen. So, diese Dinge mögen aus unserem Leben entfernt sein, aber trotzdem ist der Geruch noch da davon oder der Geschmack dafür da. Zum Beispiel Sexualität. Ich glaube, wir alle als junge Westler wissen, dass es eine sehr, sehr starke Energie ist, ein sehr starkes Bedürfnis auch. Und selbst wenn man, wie viele von uns, im Zölibat lebt, ist das immer noch da und der Puls pocht noch immer so. Und jetzt kommt die Frühlingszeit, ihr werdet euch wundern, es wird wieder im Geiste sein, diese Thematik. Klar, die Bäume schlagen aus und die Gedanken auch in dieser Beziehung. Das ist auf der Ebene der, deswegen sagt das Bhagavata hier, wenn man also diesen Vorgang anwendet, ist noch, bleibt noch trotzdem noch eine kleine Spur von materieller Anhaftung da, die einen sozusagen einfangen kann. Denn obwohl das Grobstoffliche entfernt ist, das materielle Leben in seinen vielen Spielarten, ist doch der Geschmack, die Erinnerung noch da. Könnt ihr das bestätigen? Ja, gut. Dann sprechen wir die gleiche Sprache wenigstens. So, was tun? Was soll... Trotzdem, wenn man auf diese unwiderrufliche Stufe gekommen ist und weitermacht, werden langsam diese starken Triebe, hätte ich fast gesagt, diese starken Kräfte, die einen in die materielle Richtung treiben, zum Stillstand kommen. Im Bhagavatam wird genau gesagt, worum es da geht. Sobald der unwiderrufliche liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit. Was sind das jetzt für Auswirkungen? Was geht da weg? Was weicht da weg? Wird beantwortet, wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der gottgeweihte Tugend verankert und wird glücklich. Seht mal, der Grund, weswegen wir so viel Anhaftung zum materiellen Leben haben, ist einmal aufgrund des falschen Egos und zweitens aufgrund von ganz starker Kräfte, Wirkungskräfte könnte man sagen, die in der Kontakt mit der materiellen Energie zum Vorschein kommen, nämlich Leidenschaft. Leidenschaft sorgt dafür, dass wir plötzlich starke, lustvolle Gefühle haben oder Unwissenheit, dass wir materielle Wünsche haben und verlangen. Das ist nicht unsere ursprüngliche Natur, das ist einfach eine fremde Natur. So, man kommt dann aber aus Leidenschaft und Unwissenheit heraus auf die Ebene der Sattva-Gun, der Tugend, und wenn die ganz rein wird, die Tugend, passiert Folgendes. Auf diese Weise, in der Erscheinungsweise der unvermischten Tugend verankert, erlangt der Mensch, beseelt durch den hingebungsvollen Dienst für den Herrn, Freiheit von der Verbindung mit Materie und entwickelt positives wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes. Worum es hier geht in diesem Teil des Bhagavatams ist, wir kommen auf die Ebene, wir verlassen die Ebene der Leidenschaft und der Unwissenheit und kommen auf die Ebene der Tugend, wo wir Vijnana entwickeln. Vijnana ist direktes, erfahrenes Wissen von Krishna, von Gott. Prabhupada sagt hier, wissenschaftliches Wissen. Ich weiß, dass im Westen Wissenschaft, da denken wir gleich an Atombomben und Drogenhandel und Genforschung und natürlich gewachsene Tomaten. Also manche Leute denken, dass sie... Prabhupada spielt offensichtlich nicht auf, sagen wir mal, Fehlentwicklungen der in der wissenschaftlichen Forschung hin, sondern benutzt Wissenschaft hier ganz wertneutral als etwas, was zu einem empirisch erfahrbaren Ergebnis hinführt. So sagt er, dieser Vorgang bringt uns zu einer empirischen Größe, zu einer Erfahrung. Wir kommen aus den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit auf die Ebene der reinen und unverfälschten und ungetrübten Tugend, und da haben wir plötzlich eine Gottesverwirklichung. Gott offenbart sich, Krishna offenbart sich, wir sehen den. Und dann kommt der letzte Text für heute. So, also auf diese Weise, durch den eben aufgezeichneten Vorgang, wird der Knoten im Herzen gesprengt. Und alle Zweifel zerfallen in Stücke, toll. Und die Kette des Karma hat ein Ende, wenn man das selbst als Meister erkennt. Wenn man also erkennt, dass man eigentlich ewige spirituelle Seele ist und gar nichts zu tun hat mit dem materiellen Leben. Im 11. Kanto taucht dieser gleiche Text noch einmal auf, in Sanskrit, und da heißt es, dieser Knoten im Herzen wird gesprengt und alle Zweifel zerfallen, wenn man Krishna als Meister kennt. Ishvara. Drishta Ishvat Manishvare. Heißt es. So. Das ist unser Vorgang. Und nun, nachdem das gleich am Anfang des Bhagavatams im 2. Kapitel erwähnt ist, kommt dann das Beispiel. Wenn man irgendetwas etablieren möchte im spirituellen Wissen, macht man so. Erstmal macht man die, das ist jetzt für unsere Katrin, ich denke, das kannst du auch für deine Diplomarbeit verwenden, diesen Tipp, weil das ist sehr gut. Erstmal die Behauptung, die These. Da muss man diese begründen. Dann braucht man Belege. Dann ein Beispiel. Und dann kommt man zur triumphalen Schlussfolgerung. Diese fünf Schritte. Behauptung, Begründung, Beleg, Beispiel, Schlussfolgerung. Dann hast du deinen Punkt gemacht. Muss man sich mal vielleicht überlegen. So, das Bhagavatam hat, ihr habt jetzt die These gehört. Jetzt kommen alle möglichen Belege aus der Geschichte, also wird das begründet, warum das so wirkt. Es wird über die Kraft spiritueller Klangschwingung gesprochen, wie es unseren Geist läutern kann, wie Krishna und so weiter. Und dann wird auch ein Beispiel gegeben von jemandem, der es durch diesen Vorgang zu dieser Gottesverwirklichung gebracht hat. Das Beispiel ist natürlich Narada Muni. Narada Muni, lasst euch erzählen, war der Sohn einer Dienstmagd, und es ergab sich, dass zur Zeit der Regenszeit, der Monsunzeit, wenn die Sadhus in Indien nicht mehr reisen können, vier große Weisen nach einem Quartier suchten. Sie waren in seiner Stadt, es regnete wie aus Kübeln, und der Fluss schwoll an, und die Straßen waren ein einziges Schlammmeer, man konnte sich nicht bewegen, und sie suchten jetzt nach Quartier. Nun, Narada Munis Mutter war verwitwet und das Haus hatte genügend Räume noch, und die klopften an und baten um eine Unterkunft, und die Mutter war nur allzu glücklich, vier große Weise bei sich für vier Monate zu haben. Das ist ja eine Chance, die man sich nicht, der man sich nicht entgehen lassen kann. Und hat natürlich sofort Quartier gegeben. Und der kleine Sohn, jetzt ihr Sohn, hatte ganz natürlich mit den Weisen Gemeinschaft gehabt. Die sprachen immer über Krishna. Und setz dich her, mein Junge, und hör mit. Und hörte zu. Und weil sie da waren, gab es auch viele Dienste, Kleider waschen, Teller waschen, was immer. Und Narada Muni packte mit an und half und diente diesen Weisen. Durch diesen Dienst bekam er eine bessere Beziehung zu ihnen und zum transzendentalen Thema, hatte ja direkt Gemeinschaft, und hörte dann wie ein aufgeschrecktes Wild hat er die Neigung, ich muss das jetzt verstehen, mich interessiert das. Nicht? Und dann kam es so weit, dass die Weisen weitergingen und er wollte eigentlich auch Abschied nehmen von seiner Mutter, aber seine Mutter hatte nur ihn, sie war verwitwet und bat ihn, bleib doch, bitte. Und wollte seine Mutter nicht. Klar, wenn eine Mutter einen so bittet, dann kann man nicht losgehen. Er blieb also, bis eines Tages seine Mutter einen schicksalhaften Tod erlitt. Sie ging zur Kuh hinaus und melkte sie, aber es war wohl eine Giftschlange, eine Kobra oder so im Unterholz. Die schoss dann auf die Mutter zu, bat sie und es konnte nichts mehr gemacht werden. Sie verstarb. Narada Muni nahm das als ein, bestattete seine Mutter noch, kremierte sie und sah das dann als ein Fingerzeichen und verließ dann das Dorf. Er wollte Gott finden. Er wollte eine Gottesverwirklichung haben. Er hatte so viel gehört, aber noch immer nicht war Ruhe in seinem Herzen eingetreten von den leidenschaftlichen materiellen Leben, diesen Umtrieben, und er begab sich so auf eine Pilgerreise. Das war sein Weg. Er pilgerte los. Es wird genau beschrieben im Bhagavatam, wie er durch Wälder kam, durch Städte, Minen, Goldminen vorbei, und er sah die Leute beschäftigt. Er sah sie an nach einiger Zeit, ja, als eine Art Kindermenschen, wie sie freuten die Kinder über Lollis, auch ein norddeutscher Ausdruck, und sie weinten, wenn sie Dinge verloren, und weiter. Und kam dann zur Ruhe im Wald, und in den Wald, im Wald, meditierte er, und da geschah es. Zuerst sah er den besten Herrn im Herzen. Und dann schaute er auf und sah ihn vor sich stehen. Und es wird beschrieben, wenn bei einer Gottesverwirklichung. Das ist so stark, dass alle Wahrnehmungskräfte involviert sind. Man sieht den Herrn, man nimmt ihn wahr, man riecht, man hört seine liebende Stimme, man spürt seine liebevolle Umarmung oder eine Gestik der Liebe. Narada Muni war eingetaucht in, was in Sanskrit heißt, Bhava, in ein Ozean von Bhava, von Ekstase. Hatte auch all die Symptome, die ein ekstatischer Mensch hat. Aber dann verschwand Krishna wieder. Narada Muni war in einem Ozean von Land getaucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen kann, wenn man etwas sehr, wenn man das Wertvollste gewinnt und dann verliert. Das macht einen, das geht einen stark an. Er weinte und hörte dann aber aus der Ferne die Stimme des Herrn. Er sah ihn nicht mehr und die Stimme des Herrn sagte ihm, während dieses Lebens wirst du mich nicht mehr sehen. Ich mache das, um in dir die Begierde anzufachen. Die starke Begierde, zu mir zu kommen. Ich möchte dir empfehlen, dass du die Zeit deines Lebens nutzt, um weiter über mich zu hören, meine heiligen Namen zu hören und sich an sie zu erinnern, an meine Aktivitäten und meine Eigenschaften zu meditieren. Und das tat Narada Muni dann. Und auf diese Art und Weise spürte er plötzlich, wie er ganz natürlich mit Verstand zusammen war, getrieben von ihm. Und auf diese Weise. Es wird dann beschrieben, wie er dann schließlich den Tod fand. Es war ein natürlicher Tod in seinem Fall, aber als er den Körper verließ, schon im nächsten Augenblick nahm er seinen ewigen spirituellen Körper an und wurde ein ewiger Diener Krishna. Das ist das Beispiel von jemandem, der diesen Vorgang angewandt hat. Deswegen, liebe Devotis aus Hamburg, fasst Mut und werdet enthusiastisch und praktiziert diesen Vorgang. Das kann man jetzt mal so sagen. Deswegen, liebe Devotees, kommt aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft auf diese Weise heraus. Ihr werdet so befestigt werden auf der Ebene der Tugend, wo ihr nicht mehr so dem Auf und Ab der Welt ausgesetzt seid. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass eine Verwirklichung Krishnas einsetzt. Das ist also der Bhagavatam-Vorgang, und es wird, wie gesagt, da könnte man jetzt, das werde ich vielleicht mal machen, viel Arbeit, aber trotzdem, aus dem Bhagavatam die einzelnen Bezugsquellen finden. Es wäre vielleicht etwas für Katrin, unsere Philosophiestudentin, nicht? Auf das in das Bhagavatam durchzuarbeiten. Jiva Goswami sagt, das ist die Grundlage, die Aussage. Und das andere sind Erläuterungen, die diesen Vorgang unterstützen. Schön, Hare Krishna, hier bin ich zu einem natürlichen Ende gekommen. Heute Abend werde ich den Pfad der Vollkommenheit beschreiben. Das ist eine richtig vorbereitete Vorlesung, ihr wundert euch bestimmt. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Sagt die Deli.
Von den alten Versen geschrieben, die haben auch einen erkrankten Lernen. Mhm. Und was auch wichtig ist, das selbst zu erkennen und dann, wie gesagt, im elften Kanto steht,
wichtig
ist, Krishna zu erkennen. Ja. Ist das die Reihenfolge normalerweise? Oder hat das eine Bedeutung, warum das so geschrieben
wird? Warum es so geschrieben wird. Normalerweise ist es bei uns so, dass Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis zusammengeht. Und zwar, was kommt zuerst? Das ist ja deine Frage. Nein, nicht Gottes Erkenntnis. Aber wiederum kann man Gottes Erkenntnis nicht machen, wenn man völlig in Unwissenheit und Leidenschaft ist und keine Idee.
Das geht
gut, ja, macht ja nichts. So ein bisschen Selbsterkenntnis muss man haben, um Gottes Erkenntnis zu haben. Insofern kommt es doch. Haben wir ja eben gehabt, jemand, der in den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit ist, der wird nicht zu diesem Vijnana kommen, zu dem verwirklichten Wissen. Aber die vollkommene Selbsterkenntnis wirst du nur haben, wenn du Gottes Erkenntnis hast. Prabhupada gab mal das Beispiel. Man sieht nach einer dunklen Nacht zuerst die Sonne oder das Licht der Sonne, und dann kann man sie auch, hier kann man sich auch sehen. Tja, habe ich noch alle Schuhe an, ein Glück. Und so weiter. Also erst kommt Gottes Erkenntnis, dann Selbsterkenntnis. Und doch damit du Gottes Erkenntnis haben kannst, musst du schon ein bisschen Selbsterkenntnis haben. Wenn du denkst, ich bin der Körper.
Ich habe schon einige Mal gehört, dass Devotees gesagt haben, bei großen Festivals oder in den Mannschaft von großen Seelen ist alles klar. Und wenn man dann wieder zurück ist in den Alltag, dann ist wieder alles so wie vorher.
Ja.
Könntest du da vielleicht Tipps geben?
Ich würde erstmal zunächst einmal sagen, warum das so ist in der Gemeinschaft. Taucht man in eine ganz andere Atmosphäre ein. Es geht einem jedes Mal so. Mir geht es sehr, sehr stark, so wenn ich nach Indien zum Heiligen Dharm nach Mayapur komme. Okay, Gefühl spürt man ja schon hier. Alles löst sich. Scheint so fast wie Dinge, die einen bedeckt haben, gehen weg. Es fühlt sich ganz eintönig, man könnte fast schweben. Muss aufpassen, dass man genug schläft und nicht und so weiter. Aber das ist das Erste, das soll einsetzen. Und dann, das haben mir auch gerade Indienreise gesagt, die sind zurückgekommen, Dieter und Rosi, und die haben mir gesagt, sie wurden so eigentümlich schwer plötzlich. Es wurde so ein Schwer, hier ist so eine schwere Atmosphäre. Also wir kommen zu Festivals und dann ist alles klar in der Gemeinschaft, wir werden unglaublich erhoben, kommen wir zurück und nach kommen dann die gleichen Erscheinungsweisen wieder. Kriechen hinter dem Heizung hervor, aus dem Kleiderschrank, aus der Küche, die Angewohnheiten reißt uns wieder herein in unsere eigenen Nächsten. Deswegen empfehle ich immer Leuten, die zurückgehen von einer spirituellen Erfahrung, dass sie etwas mitnehmen in den Alltag, was sie tun, etwas Neues. Und wenn sie diese Praxis aufrechterhalten, besteht die Möglichkeit, dass sie nach und nach, dass man muss auch geduldig sein, diese Erscheinungsweisen zu überwinden. Denn hier kommt der Trick, die Erscheinungsweisen sind nicht nur Außenkräfte, die von außen wirken, sind auch Kräfte, die von innen wirken. Sie sind im Geist. Und wir bedingen sie und ziehen dann immer dahin zu allen Denkmustern und allen. Das Beste ist, wenn man es schafft, zweispurig zu fahren im Leben. Fast wie ein Auto. Motorradfahrer sind gefährdet, weil die haben nicht diese Wohnhaftung. Wie jemand, der, also wie ein Auto, das zwei hat. Also, eigentlich zweispurig fährt. Man muss sehen, dass das bedingte Leben einigermaßen in Ordnung ist, also dass da keine großen Störungen kommen. Oder muss man sehen, dass das spirituelle Leben in Ordnung ist, das ist die zweite Spur, dann hat man die richtige Bodenhaftung im spirituellen Leben. Das ist ein großer Fehler, den viele Menschen im materiellen Leben, also die zu uns kommen, nicht beachten. Die heben total ab bei Festivals und erleben diese eine Spur, nämlich das spirituelle Leben. Und kommen sie zurück in ihr altes Leben und kommen da in die gleichen Umstände herein. Die gleichen schmerzhaften Umstände zum Teil und können die dann nicht lösen und wundern sich, warum sie spirituell immer mehr ausgezerrt werden, ist das deutsche Wort. Man muss leider praktisch und tatsächlich sagen, dass man muss leider, aber also man muss sich um beide Dinge kümmern. Die materielle und auch die spirituelle Seite. Natürlich muss man Prioritäten auch setzen, das ist klar. Das wäre man ja Materialist. Ja, wie heißt du eigentlich?
Josef. Ja, ich habe eigentlich immer ein Problem, wenn ich also meinetwegen mal wirklich von so einer Göttlichkeit oder was aufgenommen werde. Also meinetwegen, einmal hatte ich, ich bin gerne allein und sowieso nicht so gerne unter Menschen. Und dann habe ich mal so alleine für mich gesessen und dann kam ich so ein, was du eben beschrieben hast, so hast du dich aufgenommen. Und ja. Alles veränderte sich und dann fing ich an zu weinen. So, und das war draußen. Und da war es so eine große Wiese, da waren Kühe und Pferde drauf. Und in dem Augenblick kamen die alle auf mich zu, galoppiert, wie die da waren. Und glotzten mich so an. Und dann, ich wusste aber auch warum, weil das musste eigentlich, ich wäre auch, also wenn ich das beim anderen erwische, wahrscheinlich auch hingefahren.
Ja.
Aber trotzdem kriege ich dann immer eine tiefe Furcht. Und zwar immer die Furcht, dass da jetzt jemand kommen könnte, ein Mensch kommen könnte, der das sieht oder so. Und dann weiß ich nicht, ob ich da nicht einfach nur feige bin oder ob ich da Gott nicht verrate.
Nur spirituelle Emotionen, das wird immer erwähnt, sollte man für sich behalten. Das ist etwas Privates. Und dann ergibt sich diese Furcht nicht. Also es gibt zwei Gründe, warum man tiefe spirituelle Erkenntnisse für sich behalten sollte. Der erste Grund ist, dass man sie verlieren wird, wenn man sie ausplaudert. Denn es ist etwas Privates. Wir können das fast verstehen in dieser Welt, wenn wir eine tiefe Beziehung zu einem anderen Menschen haben, dass da über bestimmte Bereiche spricht man nicht. Das ist nicht so. Gerade besonders ist das so im spirituellen Bereich. Wenn du Offenbarung Gottes hast, sollte man da nicht so drüber sprechen. Man verliert sie. Es wird beschrieben, es ist wie eine Kerze, die man aus der Tür heraus in den Wind hält. Sie ausgeblasen. Das ist ein anderer Grund ist natürlich, dass dass Leute einfach verwehrt werden würden. Lord Chaitanya Mahaprabhu, ich habe gerade gelesen, das sind jetzt die wirklichen Dinge. Wir müssen auch selbstkritisch sein, unsere Erkenntnisse mögen nicht immer gleich die vollen Gottesoffenbarungen sein, aber es gibt Lord Chaitanya sah einmal seinen großen Devoti Ramananda Roy. Er war zu dem Zeitpunkt in der Godavari und nahm ein Bad. Und da kam Ramananda Roy, ein großer Politiker, aber ein unglaublicher Transzendentalist, mit vielen Leuten vorbei. Da waren Elefanten dabei, seine Minister waren da. Und er sah Lord Chaitanya und sah die Prema Bhakti, die reine Liebe zu Krishna in seinem Herzen. Und Lord Chaitanya sah ihn und sah, dass auch dort ein sehr fortgeschrittener Persönlichkeit war. Und er kam aus dem Wasser hervor und umarmte ihn. Und als sich diese beiden, man könnte sagen, Giganten im spirituellen Leben trafen, wurden sie überwältigt von ekstatischen Symptomen. Und sie fingen an zu weinen und so weiter. Aber dann kontrollierten sich beide. Weil sie merken, die ganzen Minister und der ganze Hofstaat ist da und sagten, wir treffen uns heute Abend. Das ist also, es gibt zwei Gründe. Erstmal, man würde es verlieren und zweitens, der Geist von anderen wird verwehrt. Ich möchte aber unbedingt noch etwas dazu sagen, Josef. Wenn man sich auf der Anfangsstufe im spirituellen Leben findet, sollte man sehr schön, wenn sich was bewegt und so weiter im Herzen und wenn man Verwirklichung macht und wenn der Knoten sich lockert im Herzen und so. Ich möchte das auch nicht, also wie sagt man, herunterwerten oder so, aber da kommen noch ganz, ganz andere Dinge auf dem Weg und man sollte diese Dinge, die nimmt man so mit, man geht damit um, aber man weiß, ich bin eine gefallene Seele, ich muss noch ein bisschen das Herz läutern. Und auf diese Weise, wenn man so eine natürliche Bescheidenheit hat, dann können sich die wirklichen spirituellen Emotionen einstellen.
Es kam so, die Frage kam eigentlich auch gestern, wie gesagt wurde, dass man auch Hingabe braucht. Und da weiß ich halt eben nicht zu differenzieren, weißt du, wegen der Feige oder soll ich jetzt damit einfach so in hier reintreten vor jeden hin?
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das hat nichts mit Mut oder Feigheit zu tun, sondern mit, ja, wie man sich im spirituellen Leben richtig verhält. Nicht? Man hält diese Dinge persönlich für sich. Ja. Schön. Dann würde ich fast sagen, haben wir ein natürliches Ende erreicht. Kundalata, du hast noch eine Frage.
Ja,
das war ja
eigentlich
auch
ein bisschen gefragt, aber
ich würde sagen, das Beste für dich ist, den Leuten, die in deinem auf der gleichen Wellenlänge sind, denen das zu geben. Mit denen würde ich mal anfangen. Das ist ganz wichtig, dass gerade bei der Vermittlung von Krishna-Bewusstsein gibt es auch Regeln der Kommunikation. Wir nehmen von einem Menschen etwas Leichtere an, der ein bisschen in unserer Art ist. So sind wir und so sind auch die Leute. Deswegen ist es gut, wenn sich ein Devotee zunächst einmal versteht, ich bin nicht für jedermann. Ich kann nicht jedem das vermitteln. Ich weiß zum Beispiel, selbst bei mir, ich verbreite ja Krishna-Bewusstsein schon seit langer, langer Zeit, länger als 20 Jahre, weiß ich, es gibt bestimmte Leute, mit denen ich nichts anfangen kann und die auch mit mir nichts anfangen können. Das weiß ich, weil unsere Biochemie ist zu verschieden. Es gibt bestimmte Leute, das weiß ich, da bitte ich lieber Hridaya Govinda zum Beispiel, sich mit diesen Leuten zu befassen. Das wird immer weniger, diese Gruppe von Leuten, je mehr älter man wird im spirituellen Leben. Aber es ist bei mir, also selbst bei mir, der das schon so lange macht, also ich an Jahren gesehen, ist es so, dass ich weiß, ich kann nicht zu jedem Krishna-Bewusstsein geben. Da gibt es bestimmte Leute, die kann ich nicht so gut verstehen, einfach wie die denken und so weiter. Und da sollte man demütig und bescheiden sein und sagen, lass mich mit denjenigen, die auf dieser Wellenlänge sind, sprechen. Denn das sind einfach Erfahrungswerte, die man da hat und von denen man lernen kann. Ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn ich Helmut Kohl treffen würde. Ich kenne ihn jetzt natürlich nicht. Ich habe manchmal was von ihm gelesen. Er hatte immer einen sehr saftigen Ausspruch, aber die Deutschen lieben solche Kanzler anscheinend. Ich werde wahrscheinlich auch ein sympathischer Mensch sein auf einer Ebene. Also ich wundere mich nur, was geschehen wird. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn zu wenig, habe auch zu wenig von ihm gehört. Aber vielleicht würde er denken, ich bin zu weltabgehoben und er ist einfach zu eng im Denken. Es könnte sein. Und so würde es zu keiner guten Kommunikation kommen. Es könnte sein, ich kenne ihn ja nicht. Und da weiß ich denn, das ist vielleicht nicht die beste Kombination. Helmut Kohl und Sachinanda Swami. Das ist vielleicht besser Parivadi geeignet. Oder Prabhupada vielleicht. So fang lieber bei denen an, die du in deiner Westentasche wiederfinden kannst, nicht? Die also in deiner Art sind. Das ist einfacher für die Leute und einfacher für dich. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir hier ein natürliches Ende erreicht und bewegen uns zielstrebig auf die Frühstückszeit zu. Alles Gute dann und alles klar. Und noch was ich sagen möchte. Ich dachte, dass ich zunächst einmal wir müssen sehen, wie wir das mit den Gesprächen hinkriegen. Wir müssen Zeiten verabreden, wo eben das möglich ist, sich zu treffen, weil ich weiß, einige von euch sind deswegen hier. Am besten ist wohl, ich glaube, dass man hier mit Shrishtikat spricht, weil der normalerweise so macht.